Das Intro der heutigen Sendung ist etwas ungewöhnlich. Das liegt daran, das gebe ich jetzt vollumfänglich zu, dass ich vergessen habe zu sagen, wer diese Sendung präsentiert. Es ist natürlich manscaped.com. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn überhaupt manscaped.com? Ihr habt die letzten Monate nicht mit zugehört, dann sage ich es euch gerne nochmal. Sind bekannt und in manchen Haushalten sogar berühmt geworden durch den Lawnmower. Inzwischen gibt es die 5. Version und das ist im besten Sinne Pflege für den männlichen Körper, vielleicht auch für den weiblichen Körper, das müsst ihr selbst entscheiden. Diesbezüglich habe ich noch kein Feedback bekommen, aber wir haben von euch viel Feedback bekommen, dass die Produkte gut sind. Ihr könnt euch alles Mögliche anschauen. Es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt, was mit Körperpflege zu tun hat. Hab schon gesagt, der Lawnmower, der ist für sämtliches Körperhaar zuständig und hat eine Technologie, da muss man es schon wirklich wollen, dass man sich schneidet, denn wo es faltiger wird, da hat Manscaped mit diversen Updates dafür gesorgt, dass man sich selbst da nicht schneiden kann. Ich habe es noch nicht geschafft. Wenn ihr es geschafft habt, müsst ihr es mir sagen. Ich glaube aber, da muss man schon hart wollen, dass man sich da schneidet. Es gibt aber selbstverständlich auch was für die Haare, für diejenigen, die es gerne obenrum kürzer tragen und nicht nur untenrum. Es gibt ganz viel in Sachen Körpersprays, Deos, Parfüms. Es gibt sogar Boxershorts. Es gibt selbstverständlich fürs Gesicht, das werden ja alle männlichen Zuhörenden haben, dieses Problem, dass da, oder die Situation, dass da was wächst, dann kann man das trimmen oder komplett vernichten. Auch das könnt ihr zum Beispiel mit dem Beardtatcher machen. Auch da gibt es diverse Updates schon. Die sind sehr leise. Ich habe mir schon mal sagen lassen, dass man theoretisch gar keine Geräusche mehr bräuchte beim Rasierer, aber dann fühlt sich's nicht ganz so männlich an und weiß ich, ob ich darüber meine Männlichkeit machen würde. So oder so, ihr sucht doch euer Produkt aus und das Gute daran ist, wenn euch das gefällt, was ihr dann habt, dann kommt auch von Manscaped, müsst ihr dann nicht bezahlen, an uns wieder was zurück. Damit unterstützt ihr hoffentlich euren Lieblingspodcast. Ihr kriegt obendrauf 20% auf die teilweise sowieso schon in Paketen günstigeren Preisen. Ihr nutzt einfach den Code Klick. Den haben wir selbstverständlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung drinnen. Und dann bekommt ihr 20% Free Shipping und 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wenn es nichts für euch ist, dann könnt ihr das Ganze einfach wieder zurückschicken und nichts ist verloren. Und wie gesagt, vielen Dank dafür, denn ihr unterstützt nicht nur euch und eure Körperhygiene, sondern auch diesen Podcast. So, und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Interview. Click and Rush mit einer Sonderepisode in der Länderspielpause. Ich bin @Uli Hebel auf Instagram, auf X, auf, jetzt hätte ich was gesagt, Skype, aber das nicht, auf SkyBlue und auf Instagram.
Ich bin @Joachim Hebel auf genau denselben Plattformen und auch auf Skype unterwegs wie Uli, weil heute wir haben uns was ganz Besonderes einfallen lassen.
Wir haben einen besonderen Gast. Ich will jetzt gar nicht verraten, von wo aus er zugeschaltet ist, vielleicht tut er es selber. Der ehemalige technische Direktor von West Ham United ist bei uns, Tim Steiten. Schön, dass es geklappt hat, freue mich sehr.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich.
Wie geht's denn, als allererstes mal gefragt?
Mir geht's sehr gut, ja. Ich bin das erste Mal in der Situation, dass ich so nach 15, 18 Jahren so ein bisschen durchschnaufen kann. Und muss wirklich sagen, dass ich die Tage natürlich schon auch genieße für mich, für meine Familie, einfach mehr Zeit zu haben und Dinge zu tun, die ich in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt habe. Insofern geht es mir gut. Alles in Ordnung soweit.
Muss man vor allem mal abräumen, wir haben vereinbart vor dem Gespräch, dass wir beim Du bleiben, also dass sich jetzt niemand wundert, dass wir jetzt nicht ins Sie übergehen, sondern wir bleiben dabei. Das macht, glaube ich, so ein Gespräch immer ein bisschen hörenswerter, ein bisschen einfacher, weniger Widerstand und so weiter. Logisch, wir werden heute über West Ham United sprechen, werden aber auch über deinen Weg zu West Ham United sprechen, denn das ist für mich so mit das Interessanteste. Wenn man sich mal überlegt, du warst in deiner Zeit als Fußballfunktionär, so nenne ich es jetzt einfach mal als Sammelbegriff, ganz, ganz lang bei Werder Bremen. Du bist ja auch gebürtiger Bremer. Dann ging es über Bayer Leverkusen. Dann habe ich es das erste Mal gehört, da gibt es einen namens Tim Steiten, der scheint für Größeres bestimmt zu sein. War das denn schon immer überhaupt dein Plan oder machen wir es vielleicht auch mal größer, dein Traum, irgendwann mal in die Premier League zu gehen?
Ja, Premier League schon, weil ich ziemlich früh schon, als ich mit der Premier League in Berührung gekommen bin, klar, dass es schon die beste Liga der Welt ist. Aber ich hatte nicht diesen Karriereplan. Also ich hatte nie dieses Ding, dass ich gesagt habe, boah, wenn ich jetzt diesen Step mache, dann mache ich den nächsten dorthin und dann von dort dann dahin. Das hatte ich nicht. Aber dass ich irgendwann mal in der Premier League arbeiten möchte, das war eigentlich relativ früh bei mir schon klar. Nämlich in den ersten, ja, Tagen, Momenten, wo ich nach England reisen musste, um zu scouten. Das war schon bei Werder Bremen damals so. Und hat sich das bei Leverkusen noch ein bisschen mehr intensiviert. Und deswegen war es relativ früh klar, dass der Himmel, ja. Aber es hatte nicht diesen Karriere-Step-Plan, wo ich sage, so, ich mache jetzt Werder, dann mache ich diesen Step in der Bundesliga und dann mache ich den Step nach England. Das nicht. Nee.
Aber warum die Faszination für die Premier League? Einfach so, weil man gemerkt hat, Markt ist ein bisschen größer Liga ist oder auch irgendwie so ein bisschen Fankultur, sowas in die Richtung?
Ja, Fankultur gar nicht. Also ich hab den ersten Mal im Stadion mich eigentlich eher gewundert, so, dass, weil ich schon die Atmosphäre in Deutschland schon noch anders empfinde. Auch wenn die Engländer das vielleicht nicht so gerne hören wollen, aber ich finde so zum Beispiel die Fankultur oder die Atmosphäre im Stadion eine andere in Deutschland als in England. Ich habe sie lieber in Deutschland, weil es einfach intensiver ist. Aber der Fußball ist schon anders. Die Qualität und die Quantität ist einfach dann von diesen Top-Spielern einfach eine andere. Und dadurch erhöht sie natürlich das Level. Und ich liebe einfach auch die Spielweise der Engländer, dass es halt schon auch viel durchgeht, auch viel laufen lassen wird und einfach durch mehr Netto-Spielzeit hast dadurch. Also das ist einfach was ich, diese Geschwindigkeit, dieses Umschaltspiel, diese gewisse auch Aggressivität auch teilweise dann auch im Spiel, ohne dass es irgendwie jetzt unfair erscheinen mag, das hat mich schon immer fasziniert. Und deswegen, genau, war das für mich immer so das Level, was ich gerne sehen wollte.
Von denen, die jetzt zuhören, wird dir keiner irgendwas mit Hass oder so in deine DMs spülen, weil die sehen das ziemlich sicher genauso.
Ja, das hoffe ich, ja. Nein, absolut. Also ich meine, das kennt ja selber dieses, ja, einfach so diese ja, also die einfach auch gewissen Zweikampfsituationen einfach laufen lassen, ne, und einfach sagen, das geht schon, das ist in Ordnung. Und ich glaube, die Engländer sind sehr, sehr faire Spieler im Spiel, aber sind halt einfach auch, glaube ich, haben noch ein bisschen, glaube ich, ein anderes Level, was gewisse Situationen angeht.
Jetzt kann ich mich damals erinnern, also so in deiner Leverkusener Zeit, als ja schon klar war, ne, da habt ihr ja ein paar richtig starke Leute gehabt, bis heute ja auch zum Teil, denen man ja nachsagt, dass sie dann am Ende auch verantwortlich sind, dass irgendwann mal die Meisterschaft passiert ist. Da zählst du ja sicherlich auch mit dazu. Mhm. Jetzt habe ich aber damals schon vernommen, da gab es einige Interessenten aus England. Also man hat immer mal gemunkelt, dass du eventuell in dieses neue Chelsea schon mit reingehst. Mhm. Dann ist es letztlich West Ham geworden. Aber jetzt mal, bevor wir da hingehen, mal vielleicht grundsätzlich gefragt, wie muss man sich das denn vorstellen als Funktionär? Bewirbst du dich da? Kommen die schon auf dich zu? Macht das dann ein Mittelsmann? Mhm. Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz so wie bei Spielern, dass man so einfach, in Anführungszeichen, einfach sagen kann, ich schaue dem beim Fußballspiel 90 Minuten zu und mache das vielleicht 5, 6 Mal und dann weiß ich ungefähr, wer ist der.
Ja. Also bei mir war es so, dass ich eigentlich durch meine Scouting-Tätigkeiten oder ich meine auch Verhandlungstätigkeiten im Verein in die Situation reinkam, dass die auch bei mir gefragt haben, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Es gibt natürlich Headhunter-Firmen, gerade in England, große, mit denen bin ich aber erst in England in Verbindung gekommen. Da haben die mich eigentlich angesprochen, ob die mich auch nicht für mich einfach auch mal arbeiten wollen oder können und ob ich Interesse hätte. Aber der Sprung von Deutschland nach England ist eigentlich dann zustande gekommen, als ich sehr viel in England war und dort viele Spiele geschaut habe, dann auch mit vielen Ownern und Besitzern und Sportdirektoren und Managern gesprochen habe, aufgrund von Spielern, die wir haben wollten oder die vielleicht auch interessant war für die jeweiligen Vereine. Deswegen war das eigentlich dann eher so eine, ja, aus der Arbeit heraus eigentlich dann ein Austausch. Und danach kam eigentlich so eine diese Phase, dass dann Headhunter-Firmen bei mir gefragt haben, sag mal, willst du nicht oder hast du nicht oder was sind deine Interessen?
Ich habe es ja gelesen mit der Headhunter-Firma, das kann ich mir halt irgendwie schon kurios vorstellen, wenn dann plötzlich jemand vor der Tür steht und sagt, willst du nicht nach England kommen, wie Uli eben gesagt hat, weil die wissen ja gar nicht, was man macht, wie kommt man auf die Idee. Das stelle ich mir schon spannend vor, wenn dann plötzlich jemand vor der Tür steht und sagt, kannst du dir vorstellen, für uns zu arbeiten, nach England zu kommen?
Ja, es ist nicht immer die, glaube ich, dann, also je mehr Spieler du letztendlich auch, sagen wir mal, mitverantwortet hast zu holen in Deutschland, je mehr Interesse da ist aus England dann an diesen Spielern, desto mehr kommt es natürlich auf die, auf den Bildschirm in England. Ne? So, okay. Also dadurch, dass wir halt einfach in Leverkusen, und damit meine ich nicht mich allein, sondern ganz Leverkusen mit Simon, mit der Scouting-Abteilung einfach es geschafft haben, ein paar Spieler zu holen, die einfach auch interessant sind für Engländer. Dadurch sind einfach dann auch dann die Kontakte entstanden. Dadurch sind dann auch dann, glaube ich, auch eher so dieses Bewusstsein auch gekommen, okay, da ist auch einer, der vielleicht einfach auch ja, interessant wäre für uns. So. Die Headhunter der Firma sind, die arbeiten ja anders, die arbeiten ja eigentlich dann eher sehr strukturiert und punktuell. Ne? Die wissen, okay, dieser Verein sucht einen Sportdirektor, wen haben wir in unserem Portfolio? Aber man muss sagen, dass Deutschland da noch wirklich ein bisschen, sagen wir mal, nicht ganz auf der Platte ist. So. Also England ist schon England, ne? Und was in Deutschland passiert, ist auch interessant, aber jetzt für die Engländer nicht super interessant, was so Personen angeht oder auch Leute in gewissen Positionen. Da sind die Engländer schon sehr auch ein bisschen eigen und gucken natürlich auch erstmal in ihrem Bereich, was dort ist. Und deswegen ist es sehr schwer, auch nach England zu kommen und dort auch einen Platz zu finden. Ja, genau.
Ja, das sagen wir immer wieder, das ist ja bei Spielern dasselbe, dass die auch bei Vereinen, ich glaube, dass wenn du dem Durchschnitts-England-Fan fragst, sag mal 7 Vereine aus der Bundesliga, der hätte ein riesengroßes Problem. Die Engländer sind halt sehr irgendwie auf die Insel fixiert und bleiben da halt auch irgendwie stecken und dementsprechend geht denen auch das eine oder andere durch die Lappen und ein englischer Trainer bleibt länger in der Liga als ein... Keine Ahnung, als dass sie jemanden holen aus der Bundesliga. Das ist dann schon irgendwie schwierig, glaube ich.
Ja, absolut, ja. Ich vergleiche es ein bisschen mal mit Amerika, NBA, NHL, NFL. Ne? Also das sind die besten Ligen der Welt und das sagen die Amerikaner auch. Ne? Das ist einfach, es gibt nichts Besseres. Und so ein bisschen ist es in England auch so. Die Premier League ist einfach die beste Liga der Welt, auch für die Engländer. Und deswegen ist dieser Blick vielleicht auch außerhalb von England gar nicht so normal dann für die Jungs. Ne?
Genau. Aber ja, kommen wir, glaube ich, später dann nochmal drauf, aber vielleicht weiß ich doch die Frage an dieser Stelle gar nicht so blöd. Wie ist es dann zum Beispiel, wenn du bist ja dann in England schon gewesen und so weiter, wie ist es dann so für dich, wenn du mit einem deutschen Spieler kommst? Was sagt dann der Besitzer, was sagen dann die drüber? Ist es dann da auch schwieriger zu sagen, ich hole den Deutschen oder ist es dann im Vergleich so quasi, ja, der wird schon wissen, wen er holen möchte?
Er kommt natürlich brutal auf dem Owner an, ne? Und wie viel Power du auch letztendlich hast. Aber grundsätzlich ist es so, dass eigentlich so bei englischen Clubbesitzern, aber auch insbesondere bei englischen Trainern immer eher dieses Credo ist, wenn er keine Premier League Erfahrung hat, ist es erstmal schwierig. So, das ist eigentlich immer so die erste Konfrontation, die man hat eigentlich, dass immer erst diese Premier League proven ist. So, wenn du das nicht hast, das ist bei Trainern und bei Spielern so. Dann ist es erstmal super schwierig, das zu argumentieren. Das muss er erstmal einen Weg finden und dann kommt es wirklich auf dem Owner, auf die Struktur, auf dem Verein, wie viel Power geben sie dir, wie viel Vertrauen schenken sie dir auch. Und das war bei mir zum Glück schon gegeben, aber ist natürlich auch damit dann zusammenhängend, dass natürlich auch dann die Schmerzgrenze dementsprechend ist, ne? Wenn es dann nicht sofort funktioniert. Weil ein schnelles Argument kommt, ja, haben wir ja gesagt, ne? Wenn dann Premier League proven, ist es schwierig für die Spieler und für Trainer so, ja.
Also dieses Spannungsfeld und vielleicht auch die Unterschiede zum deutschen Vereinssystem, auf das die Deutschen ja insbesondere sehr stolz sind im Vergleich zum Englischen, da freue ich mich schon sehr, was da so kommt von jemandem, der es ja dann letztlich auf der einen Seite umzusetzen hat, auf der anderen Seite auch zu verantworten hat. Aber vielleicht, bevor wir da hingehen, müssen wir noch einmal ganz kurz klären. Das sehen jetzt die Leute natürlich nicht, die es hören, aber du hast genickt, als ich gesagt habe, Chelsea, das ist dir also nicht ganz fremd, dieses Interesse, beziehungsweise ihr habt vielleicht sogar auch gesprochen.
Ja, genau. Wir haben gesprochen, es gab Gespräche, da war aber die Situation damals schon relativ schnell klar, dass Chelsea einfach einen anderen Ansatz verfolgt. Also ich habe mich mit den Ownern ausgetauscht, damals mit Todd Bowley und Bedard. Und das war für mich super interessant, auch sehr spannend, bis dann zu dem Punkt kam, dass sie eigentlich deutlich gemacht haben, dass sie eben nicht diesen Sportdirektor suchen, sondern mehrere Sportdirektoren. So, ähnlich bei Spielern war für sie klar, dass sie eigentlich auch auf dieser Position die Besten oder mehrere haben wollen, die der Arbeit sich quasi aufteilen. Und selber auch noch sehr viel auch Einfluss nehmen wollen auf gewisse Entscheidung. Und dafür war für mich klar, dass das nicht meine Struktur ist, in der ich glücklich sein kann. Und ich glaube dann auch ich dem Verein auch nicht helfen hätte können, weil ich da einfach, glaube ich, andere Auffassungen sind, was die Strukturen angeht.
Vielleicht besser für dich auch, wenn man das so sieht im Nachhinein, dass du es nicht gemacht hast. Haben ja einige schon, glaube ich, Bücher zu schreiben über das da, absolut. Ohne es böse zu meinen. Im Moment funktioniert es ja einigermaßen. Ja, okay. Aber fast forward, ich meine, vielleicht war da auch noch was dazwischen, aber was wir dann wieder sehen, ist, dass du den Posten des technischen Direktors bekommst bei West Ham United. Da müssen wir vielleicht einmal klären, was bedeutet das denn? Weil hierzulande zum Beispiel wird immer vom West Hams Kaderplaner gesprochen, was aber aus meiner Sicht fast ein wenig zu klein wäre für das, was du dann ja letztlich zu verantworten hattest. In England haben sie häufig von Sportdirektor gesprochen.
Ja. Also man muss dazu wissen, dass das West Ham hatte noch nie einen, also West Ham, die Struktur war schon immer gleich. Es gibt einen Owner, dann gibt es einen CEO, der sich aber nicht um sportliche Bereiche kümmert, und dann gibt es einen Trainer. Der Trainer ist der Manager, sprich der Trainer, Sportdirektor, Tennisdirektor nach einer Person. Und West Ham hatte noch nie etwas dazwischen. Das heißt, es war das erste Mal, dass West Ham gesagt hat, wir wollen einen Sportdirektor, einen Technikdirektor und letztendlich den Titel völlig egal. Also jemanden haben, der sich um gewisse Dinge kümmert, um die sich früher der Trainer gekümmert hat. So. Und das war sehr entscheidend für mich, auch wie es dann letztendlich auch zu Ende gegangen ist. Also der Titel ist eigentlich egal in England. Ob du einen Technikdirektor heißt oder Sportdirektor heißt oder was auch immer. Entscheidend ist immer, wie der Verein strukturiert ist und auch wie der Verein davon überzeugt ist, dass die Strukturen auch funktionieren. So. Und da war bei mir so ein bisschen, war es einfach, glaube ich, schwierig, weil es einfach in diesem Verein einfach jahrelang gelebt wurde, dass es halt anders ist. Mhm. Und wenn du, deswegen sage ich, es kommt auf den Owner an, ne? Also wenn es ein englischer Owner ist, ich hatte einen englischen Owner, das ist ein ganz toller Mensch, der aber die Strukturen in sich trägt. Wenn du einen englischen Trainer hast, der diese Strukturen auch in sich tragen, dann ist es immer was anderes. Es ist ganz schwer, glaube ich, aus diesem Modell rauszukommen für die jeweiligen Personen, weil es einfach so gelebt wurde, jahrelang. So. Und das war etwas, was ich versucht habe, auch ein bisschen aufzubrechen oder auch ein bisschen auch anders zu leben. Genau, deswegen war es bei West Ham ein spezieller Fall.
Und ich glaube, die Aufgabe war ja, soweit ich das gelesen habe und auch damals, was man damals gelesen hat, alte Strukturen aufzubrechen, ich glaube, Scouting zu modernisieren, glaube ich, war auch die Idee damals. Oder ist das falsch,
die Einschätzung? Also eigentlich sind sie auf mich zugekommen und gesagt, Tim, wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, keine Ahnung, 400 Millionen ausgegeben auf dem Transfermarkt und sind nicht glücklich mit dem Ergebnis und wir brauchen jemanden, der Scouting neu aufbaut, Datenscouting mit reinnimmt und gewisse Entscheidungen vielleicht eher unabhängig vom Trainer auch einfach zu hintermauern und einfach auch unterlegen. Es gibt ja nicht nur diesen englischen Owner, es gibt ja auch einen tschechischen Owner und amerikanische Owner, so ist ja eine Owner-Struktur. Und da haben alle eigentlich gesagt, dass sie da sich professionell ausstellen wollen, was gewisse Entscheidungswege angeht. Genau.
Also ich habe damals den Satz gelesen, während alle Datenscouting, stand im englischen Magazin, wenn alle wirklich über Datenscouting reden, sitzt West Ham United noch am Rechenschieber. ist das, und zum Beispiel auch, es gab das Gerücht, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass sehr, sehr lange der Sohn von David Moyes, kann es sein, auch mit dabei war, und dass der teilweise, dass das Scouting einfach, das Video-Scouting über YouTube lief.
Aber noch nicht mal YouTube Premium, die haben Werbung geguckt, so sagt man.
Ja, das kann und will ich nicht bestätigen, weil ich da niemals irgendwie auch irgendwie schlecht darüber reden wollte. Die haben einfach das Scouting auf einem anderen Level gehabt. Es gab kein Datenscouting der Form, das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin angekommen, es gab kein Datenscouting. So. Dass inwiefern Videos geschaut wurden, Spieler geschaut wurden, da kann ich und will ich nicht zu sagen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass dass ich teilweise schon überrascht war, inwiefern dann das Scouting auf Level das war. Und ich dann aber auch wusste, warum ich da bin. So, und das für mich aber auch echt, echt gut war, weil ich einfach auch meine eigenen Ideen einbringen konnte und eigentlich komplett bei Null anfangen konnte. Und deswegen war es eigentlich für mich sehr gut, da einfach auch ein weißes Blatt Papier zu haben und zu sagen, okay, jetzt fangen wir an und bauen Dinge auf und strukturieren Dinge.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Struktur zu sprechen kommen. Also die Zahlen, das ist wahrscheinlich relativ irrelevant, aber der Mehrheitseigner ist David Sullivan,
der 38,8% hat. Dann gab es noch die Gold Family, also von quasi dem David Gold, die ja das lange Zeit gemeinsam geführt haben. Ja. Der ist aber verstorben, Anfang 22. Das heißt, die Familie ist da noch mehr oder weniger involviert. Man sagt aber vor allen Dingen, die treibende Kraft hinter der Modernisierung ist eigentlich Kretinsky, der von dir schon besagte Tscheche, dem man ja auch nachsagt, dass er sich stark eingesetzt hat, dass, also weiß jetzt nicht, ob es dann du persönlich seine Wahl warst, aber in jedem Fall, dass jemand kommt, gerne auch aus dem deutschsprachigen Raum, der hier mal ein bisschen für 2020er Verhältnisse sorgt.
Ja, also ich habe es auch so gehört, dass Danny Kretinsky und David Sullivan zusammen irgendwie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier, glaube ich, auch mal Dinge verändern. Die Gespräche letztendlich habe ich mit beiden geführt, wobei immer klar war, dass David Sullivan eigentlich derjenige ist, der die Entscheidung trifft und dann auch die Entscheidung getroffen hat, dass ich komme. Aber ich glaube schon, dass Danny Kretinsky da auch genau gesagt hat, dass es ihm oder uns gut tun würde, der West Ham gut tun würde, wenn sie da jemanden dazu holen. Ja, genau.
Der ist wiederum seit November 21 im Amt. Also da gab es schon, bevor David Gold verstorben ist, diese leichte Anwandlung innerhalb des Vereins, was, kann ich mir vorstellen, das Ganze jetzt auch nicht sehr viel leichter macht, wenn jemand da ist. Also auch das musst du jetzt gar nicht kommentieren, aber das haben wir hier im Podcast öfter mal rausgearbeitet. Ja. Es soll, und das ist relativ verbrieft, zwei Agenten geben, die bei Sullivan mehr oder minder ein- und ausgehen, und zwar eher mehr als minder, und die ihm sehr, sehr viel immer hingelegt haben im Verlaufe der gemeinsamen Zeit. Und logischerweise hat David Sullivan auch einen gewissen Stolz dann entwickelt, allerspätestens mit dem Europapokalsieg, sodass er denkt, dass das ja letztlich vielleicht die bessere Variante ist, als jemandem zu folgen, der halt mit irgendwelchen Zahlen vorm Rechner sitzt, sozusagen. Ja. So sagt man das.
Ja, da kann ich wirklich nicht viel zu sagen. Also was man sagen muss, also es gibt immer natürlich, gerade wenn du Ownerstrukturen hast und du gute Erfahrungen mit Beratern gemacht hast, es ist auch gar nicht so ungewöhnlich, dass du natürlich auch gewissen Beratern ein Vertrauen schenkst. Das ist, ich glaube, dass es da eher auch da um die Struktur geht, also wie triffst du Entscheidungen so. Und das ist, glaube ich, eher das Entscheidende. Das ist anders, glaube ich, vorher anders gemacht wurde. Ich glaube, das ist ja ein Grund, warum sie letztendlich auch mich geholt haben. Aber grundsätzlich, klar, es ist, ich meine, das ist immer das gleiche Spiel. Berater wollen natürlich auch die Nähe zu den Ownern haben, was natürlich, wenn du das Vertrauensverhältnis gewonnen hast, hast du natürlich als Berater sehr gute Karten, auch Spieler zu positionieren. Deswegen ist das, also kann ich dazu jetzt nichts sagen, aber ich ist schon richtig das klar, dass man diese Beraterbeziehung natürlich auch gewissermaßen auch aufbrechen muss, um einfach Dinge auch zu verändern und Entscheidungswege zu verändern, ja.
Und letztlich dann auch Trainer zu verpflichten, ne? In dem Fall ganz speziell. Das glaube ich, wissen alle, die sich mit West Ham halten, Bescheid, dass das schon schwierig ist. Und dann ist ja noch die Gattin, glaube ich, ins Board gekommen, spät dann in deiner Zeit, die auch mit Erwachsenenunterhaltung ihr Geld verdient hat. Und zwar an der Front, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber okay, das mal losgelöst. Jetzt haben wir... Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant. Also ich weiß ja, wie es ist, mit seinem Bruder zusammenzuarbeiten. Mhm. Du hast ja dann deinen Bruder auch mitgenommen, der ja dann vornehmlich fürs Recruitment, also sprich für die komplette Modernisierung da war, des kompletten Transfergebarens sozusagen. Also der eigentlich erstmal so eine Art Datenbank mitbringen musste oder strukturell arbeiten musste. Oder wie dürfen wir uns das überhaupt vorstellen?
Also Datenbank mitbringen geht leider nicht, weil das durch die Daten... Die natürlich gehören natürlich dem Verein, für den du vorher gearbeitet hast, so, ne? Aber die Struktur mitzubringen. Also Moritz und ich, also mein Bruder Moritz und ich haben sehr ähnliche Vorstellungen, wie Scouting funktioniert, auch mit was für Programmen wir Scouting einfach auch füllen wollen, leben wollen. Und diese Struktur erstmal dann auch zu implementieren und die auch mit Personen zu füllen, das war so die erste Aufgabe. Also ganz platt gesagt, also bevor dieses Scouting eigentlich eine Rolle spielt, musst du ja erstmal als Verein die Entscheidung treffen, wo willst du eigentlich hin? Also was für Profile suchst du eigentlich? Wie schnell willst du Erfolg haben? Was für einen Spielstil willst du spielen? Dafür brauchst du Profile auf den einzelnen Positionen. Und diese Profile musst du dann wiederum in die Scouting-Programme implementieren, dass die Programme auch wissen, was suchen die eigentlich? Was ist eigentlich interessant für die Jungs? Und dann muss natürlich müsste Moritz in dem Fall natürlich auch schauen, was wir merken. Glauben wir eigentlich, gibt es diese Spielertypen, die wir suchen? Also das zu kombinieren und in eine Form zu pressen quasi. Wo wollen wir hin? Was brauchen wir, um hinzukommen? Und wie können wir diese Profile letztendlich auch suchen und dann auch identifizieren? So, das war eigentlich dann letztendlich die Aufgabe von Moritz und seinem Team.
Aber hattet ihr Procura dann in dem Punkt oder inwiefern muss ich mir vorstellen, haben da die Owner oder in dem Fall dann der Owner, du hast ja schon gesagt, es gibt den einen, der entscheidet, inwiefern haben die da dann noch Einfluss?
Also was das Scouting angeht, hatte ich komplett freie Hand. Da haben sie mir ein weißes Blatt gegeben und gesagt, bau was du bauen willst. Das war eigentlich sehr angenehm. Wenn es dann um Spielerverpflichtungen ging, und da muss man natürlich schauen, dass man genau mit dem Owner dann dementsprechend Rücksprache hält und dann auch das Budget freigegeben bekommt, ja.
Und jetzt war, glaube ich, was wir auch damals so gelesen haben, der Ansatz ja schon, glaube ich, progressiv bei euch, oder? Ihr wolltet ein bisschen jünger werden, ihr wolltet dynamischer werden, als das zuvor der Fall war.
Ja, richtig, genau. Also uns war klar, dass wir den Kader verjüngen müssen, dass wir mehr Dynamik reinbekommen müssen. Wir haben natürlich, oder Westermann natürlich auch jahrelang einen ganz anderen Spielstil gelebt, haben damit aber auch einen Pokal gewonnen. Insofern ist es auch da, ne? Nicht, dass man sagt, das war der falsche Stil. Das war halt einfach nicht der Stil, von dem ich verspreche, dass man langfristig Erfolg hat. So. Und deswegen war uns klar, dass wir da, was die Altersstruktur angeht, aber auch was die Dynamik und das Umschaltspiel angeht, uns verändern müssen, ja, genau.
Aber wenn wir jetzt mal in die Praxis gehen, also das ist ein hehrer Ansatz. Und das haben wir auch gelernt, dass so wie ich, alles, was ich über David Sullivan weiß, würde ich tippen, der hat es eher über sich ergehen lassen, als dass er wirklich hundertprozentig davon überzeugt ist. Jetzt ist es aber, wenn man dann mal in die Realpolitik wechselt sozusagen, also sag mal, du bringst jetzt einen Spieler, vielleicht können wir den Namen sogar auch nennen, Luis Guillerme ist ja so jemand, da hat man dann gegen Ende deiner Amtszeit auch drüber gesprochen, dass das dein größter Fehler war, sozusagen. Wenn man aber jetzt mit Beobachtern aus der Branche spricht, hört man, das ist nicht nur ein Fehler, sondern das ist eigentlich ein relativer Sure-Shot, dass das auf jeden Fall funktionieren wird. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass ein 88-Jähriger, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber ich glaube 88, ne, David Sullivan, dann sagt, naja gut, ganz ehrlich, meine Zeit ist hier wahrscheinlich begrenzt, weiß nicht, ob ich warten kann, bis ein 18-jähriger Brasilianer einschlägt.
Genau. 76 ist er, so alt ist er auch nicht.
Okay, sorry. Dann hat er noch 30 Jahre.
Vorsicht. Hoffentlich, toi, toi, toi. Ja,
aber das meine ich am Anfang mit der Struktur. Ne? Also eben, guck mal, ich habe einen 5-Jahres-Vertrag bekommen, weil gesagt wurde, wir wollen langfristig etwas aufbauen. So. Dementsprechend hatte ich auch diese, also man muss vorweg sagen, also meiner Erfahrung nach, um einen Kader wirklich zu verändern, brauchst du im Schnitt zwischen 8 und 10 Transferphasen. So, das heißt, also 4 Jahre ist eigentlich so ein Jahres, also ein Zeitraum, wo du sagst, diese Zeit brauchst du einfach, um einen Kader und auch eine gewisse DNA zu verändern von einem Verein. Das habe ich denen auch noch sehr klar gesagt, dass es einfach jetzt nicht so ist, ich komme und dann zaubert man irgendwie 6, 8 Top-Talente auf dem Tisch und dann gehen die alle durch die Decke und dann gewinnt man nächstes Jahr die Premier League. Das ist ein langfristiges Projekt gewesen. So. Das war, zumindest war das mein, ja, meine Erkenntnis oder auch das, was ich den Owner mitgegeben habe. Und du brauchst einfach, um einen Kader langfristig zu ändern, einfach natürlich auch junge Spieler, die einfach ihre Zeit auch brauchen. So. Und ich glaube, dass da ein bisschen das Problem lag, dass es ist immer relativ einfach zu sagen, ja, kein Problem, langfristig. Wenn du aber dann in eine Phase kommst, wo du vielleicht sogar einen Abstieg spielst, dann musst du wirklich stabil bleiben. Dann brauchst du eine Ownerstruktur, die total klar ist und sagt, nee, wir bleiben bei unserem Weg. So. Und das ist, glaube ich, für jemanden, der so lange diesen Job macht, wie David Sullivan, war es super schwierig, das zu ertragen. Also das ist sein West Ham, ist so sein Baby, das ist so sein Leben. Und dann da wirklich stark zu bleiben, zu sagen, ja, das ist zwar gerade schwierig, aber das ist ein langfristiger Plan und ist mir überspitzt gesagt, selbst wenn wir absteigen, bleiben wir in diesem Plan, weil der wird irgendwann erfolgreich sein. Mhm. Und das war, glaube ich, super schwierig, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern ne, das ist einfach deren Erfahrung ist eine andere. Die haben ja vorher noch die, ne, einen Pokal gewonnen mit einer ganz anderen Philosophie und sagen natürlich dann, jetzt kommt da einer und will den Kader umkrempeln und wir spielen auf einmal, ne, um Platz 16 und 18. Das stimmt doch was nicht so.
Ich glaube, in dem Punkt darf man eh nie vergessen, diese Besitzer sind ja alles Multi, meistens Milliardäre, ne? Nicht nur Millionäre, sondern Multimilliardäre. Ja. Das heißt, die sind mit ihrer Art und Weise zu diesem Geld gekommen, sind also erfolgreiche Menschen, sind aber auch Menschen, die natürlich ein gewisses Machtgefüge um sich herum hatten und immer auch Macht ausgeübt haben. Das darf man, glaube ich, nie so ganz vergessen, dass das Teil der Wahrheit ist, wenn man dann über solche Menschen spricht. Die kommen halt anderswoher, die sind halt nicht aus dem Fußball, so wie du jetzt. Du bist ja, das muss man ja sagen, in deinem Fall, du kommst ja wirklich von unten, ne? Also du hast ja jeden einzelnen Schritt sozusagen auf dieser Leiter bis hin dann zum Verantwortlichen eines Premier League Teams gemacht.
Ja, genau. Ich habe angefangen bei Werder Bremen als Scout U8 bis U10. So, das war mein erster Job. So, ne? Und insofern, ich habe dann wirklich auf Schlackeplätzen auf Deutschland bereist und habe mir Stützpunkttraining angeguckt. Genau, so habe ich eigentlich so jeden Step von der Jugend an mitgemacht. Und wie du schon sagst, so diese Owner natürlich nicht. Und ich meine, wenn die in einen, darf man auch nicht vergessen, muss man ehrlichweise sagen, wir haben natürlich auch über 100 Millionen in diesen Kader gesteckt, ne? Und dann will ein Owner, der vielleicht nicht diese Steps gemacht hat, wie ich, natürlich auch Ergebnisse sehen. So, und ist dann vielleicht auch nicht so geduldig, wie jetzt vielleicht ich das gewesen wäre, weil ich davon überzeugt bin, dass es der richtige Weg ist. Ne? Und deswegen, ich glaube schon, dass David Sullivan, und nochmal, das ist ein total der nette Mensch, einfach natürlich auch ein anderes Mindset hat. So, ich investiere in etwas, und dann will ich auch Ergebnisse natürlich auch sehen und oder zumindest nicht in diese Gefahr laufen, boah, können wir vielleicht sogar absteigen. So, ne? Und das war, glaube ich, so ein bisschen der schwierige Part dann.
Ja, vor allem, weil, ich meine, der hat Berater um sich oder beziehungsweise Leute um sich herum, die werden dem wahrscheinlich auch sagen, hey, jetzt habt ihr 100 Millionen investiert, dann werden die wahrscheinlich auch, gehe ich mal davon aus, bei dir öfter drauf schauen und sagen, was macht der junge Deutsche da? Ja. Das kommt dann auch noch dazu. Dann wird viel Geld ausgegeben. Dann war man mit einem anderen Weg erfolgreich. Mit einem David Moyes, der ja, ich sage jetzt einfach mal, von dem, wie ich die Welt verstehe, besser zu ihm passt als ein Fabian Hürzeler zum Beispiel. Oder auch zum Beispiel besser zu ihm passt auf den ersten Blick, wie es Uli schon gesagt hat, als zum Beispiel ihr ja selbst, du zum Beispiel. Und dann sind natürlich da schon so ein paar Gemengelagen dabei, dass man schon verstehen kann, dass der vielleicht dann irgendwie denkt, vielleicht läuft es mir hier aus dem Ruder, weil ich habe es nicht mehr in der Hand. Ich habe es aus der Hand gegeben. Und wenn der wahrscheinlich jetzt einem totalen Engländer, der bei ihm um die Ecke geboren ist, das in die Hand gegeben hätte, hätte er sich vielleicht auch ein bisschen lockerer dadurch führen lassen, glaube ich.
Ja, absolut, genau. Also genau, du gewinnst diesen Pokal, ne, und hast eigentlich die Jahre davor einfach, spielst du einfach auch irgendwie im Mittelfeld mit und dann sagst du, okay, ich verändere jetzt was, vielleicht auch ein bisschen auf den Hinweis von anderen, ja, du musst noch was verändern, dann machst du das und dann erkennst du, und du gibst auch noch Geld aus und dann erkennst du, das funktioniert aber gar nicht so, wie wir alle gesagt haben, da kannst du ja selber machen, dann kannst du ja genauso machen wie vorher. Da habe ich sogar einen Pokal gewonnen. Ne? Also diesen Gedankenweg, den kann man sogar nachvollziehen, oder ich. Toll. Deswegen sage ich ja, du brauchst dafür einfach eine unglaubliche Stabilität in einer Vereinsführung. Ne? Und was die Berater angeht, da kann ich, glaube ich, ein Buch drüber schreiben. Ne? Also die Berater, die vorher diesen Luxus hatten, einfach, ich kann David Sullivan anschreiben und keinen Spiel anbieten und ich finde Gehör. Und dann kommt dann zum Steiten und sagt, nee, ihr könnt mir die Spieler schicken und wenn die interessant sind, dann melde ich mich bei euch. Das ist natürlich ein riesiger Cut gewesen. Und ich hatte die ersten Monate, also das könnt ihr nicht vorstellen, wie viel krasse Anrufe und Gespräche ich führen musste und mit Beratern, die dachten, scheiße, ne, jetzt kommt da einer und will mir irgendwie erzählen, mein Verhältnis zu David Sullivan war doch immer gut und freundschaftlich und jetzt muss ich über den gehen. Was ist denn das? Also deswegen, also, naja, da gab es viele Kämpfe.
Aber weil du gerade gesagt hast, man geht da hin und sagt, wir brauchen 4 bis 8 Transferphasen, wie auch immer, 8 bis 10, wie auch immer, nennt man da, also ohne jetzt das kannst du gerne, aber ohne dass man jetzt vielleicht das auch nennt, aber nennt man da Zahlen auch? Also sagt man, man braucht Transferbudget pro Fenster von oder ist das einfach nur so, oder spielt das erstmal jetzt wenig Rolle? Wahrscheinlich ja schon, oder? Weil du wirst ja wissen ungefähr, wir brauchen schon, also du wirst ja wahrscheinlich schon wissen mit deiner Erfahrung und mit deinem Wissen auch, der, in diesen Kader müssen wir locker x Millionen stecken, weil sonst wird es nichts.
Ja, ja, kommt doch ein bisschen, kann, also ich bin jemand, der liebt es, mit Budgets zu arbeiten, weil dann kannst du, für mich weiß ich genau, ne, ich habe dieses Jahr das Budget, ich muss den Transfererlös erzielen, damit ich dann auch nächstes Jahr wieder das investieren kann. Diese Budgets gab es in dem Fall aber nicht wirklich, weil die Owner natürlich auch selber natürlich auch finanzielle Möglichkeiten haben. Und deswegen haben wir keine Zahlen wirklich festgelegt. Könnte man, hätte machen können. Ich arbeite auch sehr gerne so. In dem Fall war das aber nicht so. Dann kommt ja auch hinzu, in England ist natürlich auch mal eine andere Geschichte. Als ich gekommen bin, haben wir Declan Rice zu Arsenal verkauft für über 100 Millionen. Also wenn du solche Schüsse dann noch hast, dann ähnlich wie bei Leverkusen, als wir Kai Havertz verkauft haben. So, da hast du natürlich dann auch ein anderes Budgetmodell dann vor dir liegen. Aber grundsätzlich sind die Zahlen, kennt man die Zahlen ja und weiß, was es kostet. Und das war aber zu dem Fall, als ich das gesagt habe, oder dem Verein, was man da auch für Zahlen auf den Tisch legen muss, um einfach auch so eine Veränderung durchzuführen, war es dann auch kein Hindernis. Ne?
In deiner Zeit kam ja dann auch dieses PSA auf, oder zumindest das Wissen, dass es auch wirklich geahndet wird. Am Anfang wussten wir ja nicht genau. Ja, mein Gott, kann sein, dass da irgendwie drauf geachtet wird, aber dann mit Everton und Nottingham haben wir schon gelernt, oh, da sollte man sich möglichst auch zurückhalten. Das ist ja wahrscheinlich auch noch was es dann zusätzlich nochmal verändert hat oder erschwert hat. Also gerade sagt man jetzt auch zum Schluss in der letzten Transferperiode, in der du ja mehr oder weniger beteiligt warst, da gibt es ja Unterschiedliches, was man da sagt, dass ihr da auch nicht viel Möglichkeiten hattet, noch euch groß zu bewegen. Auch wenn es ein Angebot gab für einen Stürmer, ne?
Ja, absolut. Genau. Also ich, wir haben ja im Sommer relativ viel Geld ausgegeben und dann war es dann noch so, dass klar, dass du dann natürlich auch dann entsprechend auch ein bisschen die Hände gebunden hast, die Hände gebunden sind, dass du natürlich auch nicht mehr so viel ausgeben darfst, absolut, ja. Dass immer wieder dann auch nochmal vielleicht auch andere Wege gefunden werden, um vielleicht einfach auch Budgets frei zu machen, das ist dann auf einem anderen Blatt und dann eher Geschichte, die dann der Owner zu verantworten hat, ja.
Aber das würde mich interessieren, weil es ja auch nicht klar ist, oder man hört immer aus der Liga, dass euch selbst das, ich meine, es gibt ja keinen, du kannst jetzt nicht dich einloggen in ein Premier League Portal und sagen, wir sind jetzt gerade 3 Millionen im Minus, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wie da die Rechenart ist. Weil das stelle ich mir ja auch schwierig vor. Was zählt da alles rein? Wie rechnet die Liga? Inwiefern gibt es da Feedback von der Liga? Ihr seid drüber oder drunter über diese PSA-Linie? Oder wie wird das gehandhabt?
Ja, ich war sehr froh, dass ich einen Top-Club-Secretary hatte, der mir eigentlich jedes Jahr eigentlich ein Update gegeben hat. Also es gibt verschiedenste Wege, die dort mit reinspielen. Also zum Beispiel, dass das Geld, das wir eingenommen haben von Declan, das rechnest du ja nicht aufs nächste Jahr und sagst, du hast jetzt 100 Millionen eingenommen, also kannst du im nächsten Jahr 100 Millionen ausgeben, sondern das kannst du ja verteilen auf die nächsten Jahre. Ne? Und die, ich meine, der Grund, warum Chelsea so lange Verträge gibt, ist ja auch relativ klar, weil die Abschreibung natürlich dann dementsprechend auf die Jahre gezogen wird. Ne? Das versucht ja die FA jetzt auch ein bisschen zu begrenzen. Insofern, es gibt verschiedenste Wege, Budgets auch so zu strukturieren, dass du natürlich auch mehr Spielraum hast. So. Also die 100 Millionen, die wir jetzt im Sommer ausgegeben haben, im letzten, die sind ja nicht sofort auf dem Minuskonto, sondern die sind dann verteilt auf die Jahre, die wir die Abschreibung haben. So, deswegen gibt es da verschiedenste Wege, aber letztendlich war ich immer froh, dass ich jemanden hatte, der da mir immer wieder mit der FA einfach auf dem Austausch war, okay, wo stehen wir, was können wir noch reingeben oder was müssen wir vielleicht auch generieren, ja.
Ich möchte mal so ein bisschen zurück. Wir sind jetzt ein wenig gesprungen in der Zeit, vom Sommer hin zum Winter jetzt und so weiter. Du hast auch schon jetzt davon berichtet, dass das nicht immer leicht ist, durchzusetzen. Zumindest meine ich das mit rausgenommen zu haben. Deine Überzeugung, dein Plan, so nenne ich es mal, ist wahrscheinlich das beste Wort, im Vergleich zu dem, was dann wirklich real der Besitzer sieht, der halt sicherlich gerne sich wahrscheinlich, auch wenn er das gehört hat, dass du einen Prozess anstoßen möchtest, lieber gerne Erfolge gehabt hättet. Jetzt kommt ihr, und da gab es ja auch viele Gerüchte darüber, ne? Also ganz unterschiedliche Sachen, die man lesen. Jetzt kommt, ihr kamt oder du kamst dazu zu einem Verein, der einen Manager hat, der in die Jahre gekommen ist, der sogar ja zum zweiten Mal bei West Ham war, den man aber eigentlich vor der ersten Amtszeit eigentlich mehr oder weniger schon völlig abgeschrieben hatte. Der gewinnt aber den Europapokal. Und trotzdem wird das ja Teil der Überlegung gewesen sein, auch von dir zu sagen, naja, also wenn ich so arbeiten soll, brauche ich ja entsprechend auch einen Trainer, der es umsetzt. Und dann gab es ja diese Gerüchte, und es kommt ja dann nochmal wieder bei Lopetegui, dass plötzlich Tim Steiten nicht mehr beim Trainingsplatz ist. Was ist denn davon wahr überhaupt?
Naja, also auch da, finde ich, ist es einfach die Frage der Struktur des Vereins. Also wenn es klar ist, dass es einen Sportdirektor gibt, dann gibt es für mich, in meinen Anschauungskraft, gibt es nur die Möglichkeit, dass du einen Trainer hast, der der nicht über dem Sportdirektor steht. Aber einer muss die Entscheidung treffen. Es gibt du musst einen Trainer mitnehmen, du musst mit einem Trainer zusammen Entscheidungen treffen, was die Spieler angeht, aber es gibt auch gewisse Entscheidungen, zum Beispiel, wer entscheidet, ob ein Trainer bleibt oder geht. Ne? Ist es dann der Owner? Dann ist aber die Frage, wozu brauchst du den Sportdirektor dann? Ne? Also dann brauchst du eigentlich nur ein Head of Recruitment. So. Und diese klaren Strukturen einen Verein zu finden, und ich sage nochmal, ist halt nicht, dass meine Struktur die richtige ist. Es gibt auch ganz viele Vereine, die, wenn du dir Liverpool anguckst, ne, da gab es das jahrelang nicht unter Klopp, oder? Der hat letztendlich, war das eine englische Struktur. Ne? Der war auch Trainer, Manager, Sportdirektor. Es hat funktioniert. Also es gibt nicht diesen einrichtigen Weg. Ich sage nur, bei meiner, wie ich es wahrgenommen habe oder warum ich geholt wurde, war das eigentlich eine andere, wie ich sie letztendlich vorgefunden habe. So. Und dann ist es auch ganz normal, dass wenn ein Trainer spürt, also jetzt als ich gekommen bin, war Dave Moyes da und der sagt auch, jetzt kommt hier jemand und will mir sagen, welche Spieler geholt werden sollen. So, ich bin doch hier der Manager, ich bin doch der Trainer und ich habe das vielleicht sogar in meinem Vertrag verankert, dass ich Entscheidungen treffen darf. Und dann gibt es natürlich Konflikte und Reibung und wenn da dann nicht die Struktur klar ist und die Machtverhältnisse nicht irgendwie, es klingt nur blöd, Machtverhältnisse, aber die Kompetenzen vielleicht auch nicht klar strukturiert sind, so, ne? Dann hast du ein Problem und dann ist die Frage auch dann teilweise auch teilberechtigt vom Trainer gewesen, also warum soll ich mir vielleicht auch von dir Kritik anhören, du bist doch gar nicht derjenige, der mich kritisieren darf, weil letztendlich die Entscheidung, ob ich gehe oder bleibe, trifft der Owner und nicht du, so. Und dann gibt's, glaube ich, ja, immer Reibung und auch unklare Situationen und das führt, glaube ich, immer dazu, dass es schwierig wird, so, und das war beiden Fällen einfach der Fall. Ne? Und da musste dann auch da ich wieder schauen, dass ich mich positioniere und dann Gespräche suche. Und wenn du dann natürlich auch Trainer hast, die einfach auch eine gewisse Autorität gewöhnt sind, dann wird es schwieriger.
Hat ein bisschen was von einem Scheidungskind, ne? Um es mal auf den Punkt zu bringen. Das geht dahin, wo er die Schokolade bekommt oder halt auch nicht.
Ja, total, genau. Also du musst, genau, Trainer sind ja einfach auch, haben unglaublichen Druck, ne, und müssen einfach auch abliefern. Und wenn du nicht ablieferst und du dann einen Sportdirektor hast, der mit dir vielleicht auch mal kritisch spricht, dann ist es natürlich auch, kannst du nicht gebrauchen, dass dann auch ein Owner ist, der auch noch irgendwie kritisch ist, ne, dann suchst du natürlich auch den Weg des geringsten Widerstands und schaust, wo kriege ich jetzt am meisten Support. Und deswegen ist es auch gar nicht gegen die Trainer, ne, gemünzt,
wenn ich sage. Also Moyes hat ja auch nochmal bei Everton jetzt klar gemacht, bei der Antrittspressekonferenz und danach, dass er derjenige ist, der die Spieler aussucht und er fliegt auch selbst hin, braucht auch kein Scout, alles gut, macht er schön selbst. Das funktioniert ja jetzt auch erstmal bei Everton, muss man ja sagen. Ich kann nur nachvollziehen, alles, was du jetzt beschrieben hast, alles, was deine Aufgabe sein sollte bei West Ham, da passt dann David Moyes nicht unbedingt rein, das verstehe ich schon. Also das ist jetzt nur, das war einfach nur, um damit mal aufzuräumen, weil wir haben das im Podcast auch immer mal wieder gesagt, es gab bei West Ham häufig mal so Narrative, die standen dann da. Eines davon ging so, dass bis November hieß es Tim Steiten, auch in der Fanszene, Tim Steiten ist the man. Und auf einmal hat sich's gedreht. Und ich vernehme dann immer, dass speziell bei Talksport auf einmal ganz viele Informationen da sind, unter anderem eben dieses ominöse Angebot für Duran, der dann letztlich, wahrscheinlich hat man da nur als Preistreiber fungiert, der dann zu Al-Nassr geht, aber mit dieser Zeit, als dann plötzlich viel durchgestochen worden ist, dieses Atemsteigen muss weg, auch von den Fans. Ja. Und vorher hat man dich gar nicht groß wahrgenommen.
Ja, Ja, genau. Also, ja, absolut. Also, ich glaube, durch diese, und das hat, das ist unabhängig von den Namen der Trainer, ist, glaube ich, wenn die Struktur nicht klar ist, dann wird einfach natürlich auch schnell geschaut, wo kann man auch gewisse Veränderungen auch schnell wieder umkehren. Ne? Wie kann ich zurück zu dem alten Mustern, wenn ich denke, die sind vielleicht doch, versprechen mir doch schnelleren Erfolg oder sind doch stabiler für mich so, ne? Und dann klar, dann ist es relativ einfach.
Aber ich meine, also dann ist das ja schon, dann stimmt es ja, das mit der Kabine, oder? Das ist kein Märchen.
Ja, also es ist, Training Ban ist falsch, weil, also mir wurde nicht gesagt, du darfst nicht mehr kommen.
Aber es war eher so ein
diplomatischer Dienst. Ja, es war die Frage, ich habe die Frage gestellt, okay, was hilft diesem Verein jetzt am meisten eigentlich? Ne? Will ich jetzt, bringt es was, wenn ich jetzt mit einem Trainer zusammenarbeite, der vielleicht gar nicht mehr diese Zusammenarbeit haben möchte oder sich selber vielleicht einfach auch erstmal schützen möchte und selber erstmal Entscheidungen treffen möchte, dann braucht es mich nicht. So, ich habe immer geschaut, was ist das Beste für den Verein. Ne? Und wenn ich dann mich dann mehr auf die Sachen fokussiere, die vielleicht gerade wichtig sind, also Spieler, Scouting, Transfers und den Trainer einfach machen lasse, weil es eh nicht diese Struktur gibt, wie ich sie mir eigentlich vorgestellt habe, dann ist es, glaube ich, auch besser für beide Seiten. Deswegen, also ich hatte eine Position, wo mir keiner hätte sagen können, außer der Owner und der CEO, dass ich nicht kommen darf. Aber es wurde eher darüber diskutiert, okay, was machen wir mit der Situation? Wie gehen wir damit um? Und was ist der beste Weg im Verein?
Ja, aber da finde ich, muss ja der, man muss jetzt nicht darauf antworten, aber das ist, da finde ich, muss ja der, es gibt ja nur eine Person, die dieses Problem lösen kann, und das ist der Besitzer. Indem er einfach sagt, du machst A, du machst B und ihr beide setzt euch an den Tisch und die Kompetenzen sind klar verteilt, bla 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 bla. Und wenn das nicht passiert und wenn der dann vielleicht auch, wie du gesagt hast, eher sich denkt, mit dem habe ich einen Pokal gewonnen, der will es jung, ich will es aber eigentlich gar nicht jung oder bin da nicht so hundertprozentig überzeugt davon, weil es hat ja bis jetzt auch funktioniert, dann haben wir ja da natürlich schon ein paar Ströme, die gegeneinander laufen. Ja. Und das ist, glaube ich, für dich nicht einfach, aber es, glaube ich, war für David Moyes genauso nicht einfach und wahrscheinlich war es für Sullivan auch nicht einfach, weil der sich auch, weil der auch mehrere Herzen dann in seiner Brust hatte wahrscheinlich, also alle hatten das wahrscheinlich.
Absolut, also deswegen, ich konnte David auch total verstehen, David Moyes, der hat das jahrelang anders gemacht und hat auch eine andere Überzeugung, wie es funktioniert, ne? Und dann kommt da jemand aus Deutschland, um meint, ihm erzählen zu müssen, der gerade einen Pokal gewonnen hat, wie es besser laufen soll. So, das ist total schwierig, ne? Und deswegen habe ich, und deswegen sage ich ja, und da, das ist immer wieder das gleiche Argument, irgendwie, du musst eine feste Struktur haben, du musst an etwas glauben, du musst sagen, das ist unser Weg und
den. Das müssen alle.
Genau, richtig. Und wenn du das, wenn du jemanden hast, der daran nicht wirklich glaubt oder auch schnell vielleicht ins Wanken kommt, dann hast du keine Chance. Du brauchst diesen Weg. Ich meine, bei Leverkusen zum Beispiel haben wir auch 4 Jahre gebraucht, um letztendlich dann einen Kader zuzustellen, der letztendlich auch wettbewerbsfähig ist und einen Titel spielen kann. Und da gab es auch 4 Jahre, in den 4 Jahren auch viele, viele Dellen und auch viele Dinge. Wir hatten, glaube ich, 3 Trainer hat damals Simon installiert. Also du brauchst diesen Durchhaltevermögen, du brauchst diesen klaren Weg, du brauchst die Überzeugung auch, dass es der richtige Weg ist. Und wenn du das nicht hast, ist das super schwer.
Im Nachhinein mal drauf geblickt auch, also so wie wir dich jetzt erleben und was man ja auch von dir weiß, und also die Leute, die hier zuhören, die wissen, dass ich da immer eher ein Verfechter davon bin, weil ich wahrscheinlich selber auch so ein Typ bin, bist du ja ein Überzeugungstäter. Ja. Inwiefern hätte es noch mehr diplomatische Grundschule gebraucht für das alles, was wir jetzt so hören?
Na, ich glaube, dass, ja, also muss ich bin ja, das ist ja das Schöne, was ich jetzt habe, dass ich einfach auch wirklich mal ein bisschen reflektieren kann, auch meine eigene Arbeit. Und ich bin ein Mensch, der ganz, ganz viele Schwächen hat und ich glaube, dass ich auch in der Zeit ganz viele Fehler gemacht habe. Ne? Da gibt es überhaupt nichts. Ich hätte mich immer wieder für dieselben Spieler entschieden. So, das, ne, das ist klar, aber klar schätze die Frage, okay, hätte es ein Luis nicht auch im nächsten Jahr sein können, so, wo du weißt, der braucht noch 2 Jahre. Mhm. So, da hätte ich vielleicht im Nachgang klarstellen die Frage, hättest du da nicht vielleicht den auch noch ein bisschen mehr Zeit geben müssen, um diesen krassen Wandel auch dann auch zu durchleben irgendwie auch. Ne? Das sind schon Fragen, die du dir stellst. Was aber nichts damit zu tun hat, dass ich von der Qualität der Spieler überzeugt bin. So, also ich bin fest überzeugt, dass Luis Guilherme ein unglaublich toller Spieler werden wird. war es der richtige Zeitpunkt, den Spieler zu holen? Das ist eine Sache, die ich dann vielleicht im Nachhinein vielleicht anders betrachten würde. Sagen, okay, einen 17-Jährigen zu holen in so einem Verein mit so einer Struktur war vielleicht im Nachhinein der falsche Zeitpunkt, aber nicht, was der Spieler betrifft. So.
Aber dasselbe gilt ja wahrscheinlich für Niklas Füllkrug auch, oder? Weil ich meine, also da war es ja dasselbe. Der ist jetzt in einem gewissen Alter, der hat eine gewisse Verletzungsanfälligkeit. Und der wird, da heißt ja auch, also der wird euch ja auch zu Lasten gelegt, ohne dass ich das jetzt, ich persönlich habe damals, das haben wir, im Podcast kann man das nachhören, Perfect Fit. Weil wenn der mit seinen Fähigkeiten in der Box, mit seinen physischen Fähigkeiten, mit dem Abschluss, den der hat.
Endlich mal einen neuen einfach.
Endlich mal einen neuen, ja, genau. Das ist einfach ein anderer Typ.
Aber ja, wir haben schon auch, muss man auch fairerweise dazu sagen, wir haben damals auch gesagt, 4 Jahre und natürlich auch eine massive Ablösesumme für jemanden, der natürlich zu dem Zeitpunkt ja nicht verletzt war und gut performt hat.
Ja. Und absolut. Ohne den jetzt auch abzukanzeln wollen, das will ich noch dazu sagen. Es soll jetzt nicht irgendwie sein, es hat, also momentan sieht es halt so aus, es ist jetzt ein Investment, das ist nicht so mega sich ausgezahlt hat, aber das ist natürlich ein klasse Fußballer und viele von uns hätten den geholt. Sonst hättet ihr ihn ja nicht geholt.
Ja, also bei Niklas war es das wirklich so, dass wir, ich wusste, dass der fußballerisch einfach top ist. Der wird in die Liga passen und vor allen Dingen auch, was seine Mentalität betrifft, hätte oder hat er in unsere Mannschaft gepasst. Wir haben genauso einen gesucht, der auch die Kabine dementsprechend auch mitführen kann. Was die Verletzungsanfälligkeit, die wusste ich natürlich auch, ich kenne Fülle schon, seit ich bei Werder Bremen gearbeitet habe. Nun hat er aber davor natürlich eine ganze Saison Champions League Saison durchgespielt und dann auch mit dem DFB Spiele gespielt. Deswegen habe ich ihn da schon sehr stabil eingeschätzt. Insofern, bei Fülle muss ich wirklich sagen, ich würde diesen Transfer wieder machen, auch im Nachgang, weil ich einfach von der Qualität von Niklas einfach überzeugt bin. Und die in meinen ganzen Jahren habe ich mir eigentlich immer so ein paar Dinge so für mich gelernt. Und eins ist, bereue niemals einen Transfer aufgrund von Verletzungen. Weil das kannst du einfach nicht beeinflussen und kannst du auch nicht voraussagen. Es gibt Spieler, die haben wir geholt, auch bei Werder Bremen, die sind durch Medizincheck gefallen, aufgrund von Knorpelschaden, wo der Arzt gesagt hat, der ist eigentlich spielunfähig und der hat fast 2 Jahre bei Werder Bremen gespielt. Wir haben bei Leverkusen haben wir einen Stürmer, wo gesagt wurde, der ist eigentlich ein Sportinvalide und der hat. Ne, also Verletzungen würde ich nie als etwas gelten lassen, wo ich sage, das darfst du nicht machen. Für mich geht es um die Qualität und aufnehmenden Platz und deswegen würde ich bei Fülle das gleiche nochmal machen.
Ist ja auch immer noch nicht vorbei für ihn.
Nee, also
sage ich auch immer wieder, wenn ich auch gefragt werde, wir geben jedem Spieler immer eine Ankunftszeit so ungefähr roundabout eine Saison. Okay, die war jetzt verletzungsbedingt in dem Fall, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn der selbst jetzt hinten raus in der Saison nochmal 3-4 wichtige Tore schießt.
Und da muss man auch sagen, das ist auch meine Erfahrung der Premier League. Jeder Spieler aus Europa oder auch aus Südamerika braucht einfach mindestens ein 3-4 Tage, um anzukommen. Weil diese Intensität, diese Power, die da in jedem Training auch herrscht, diese Qualität an Topspielern, die kannst du nirgends auf der Welt anders irgendwie auch erleben. So. Und deswegen sage ich, jeder Spieler, der in die Premier League geht, der braucht immer sein halbes Jahr, sein Dreivierteljahr, um wirklich auch anzukommen und auch sich der Körper auch daran zu gewöhnen, was da für ein Tempo herrscht.
Gut, dass du das sagst, weil wenn wir es sagen, dann hat es kein Gewicht. Ja. Deswegen ist es immer ganz wichtig. Wir erzählen das rauf und runter im Podcast, aber dafür kriegst du immer schön die Privatnachrichten, die sagen, ihr habt da alle gar keine Ahnung.
ohne das zu werten, ich sage, Niklas Füllkrug verpflichtet für gut 30 Millionen Euro, ob es dann 3 mehr, 3 weniger waren, mit 31. Das ist jetzt gar keine Wertung, das ist einfach nur der Fakt. Ich will auf was ganz anderes hinaus, weil das ja auch immer so eine Sache ist, die man England nachsagt. Wenn du jetzt einen Spieler holst aus Deutschland, Christian Heidel, glaube ich, hat das mal gesagt, du bist aber Engländer, dann musst du schon mal ein bisschen mehr bezahlen, weil die deutschen Vereine halt sagen, haha, die haben es ja eh. Das ist Teil 1 der Frage. Teil 2 der Frage ist zum Beispiel, wenn du sagst, du kommst als West Ham United und willst einen Spieler von Southampton, dann kostet der auch schon mal 30% mehr, als wenn du den von Eintracht Braunschweig holst zum Beispiel. Ist das so oder nimm uns da mal mit, wie das ist im Vergleich zu Deutschland, wenn du als Bayer Leverkusen kommst?
Ja, hundertprozentig. Also ich meine, letztendlich ist das Gleiche, wenn jetzt ein Verein aus Saudi-Arabien kommt und einen Spieler haben möchte, sind die Preise genauso höher. Ne? Also es ist immer, wenn du das Gefühl hast, da ist jemand, der hat Geld, dann natürlich schraubst du die Preise dementsprechend oder passt die Preise auch an. Ne? Und unter den Engländern ist es eh nochmal eine andere Story, weil da, klar, das ist einfach, da zahlst du einfach diesen, sagen wir mal, Konkurrenzbonus einfach mal rauf. So, deswegen bei deinen beiden Fragen 100% ja, du zahlst mehr, wenn du als englischer Verein in Deutschland anfragst, und du zahlst mehr, wenn du als englischer Verein in England anfragst. 100%.
Ich möchte mal, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit du hast, das haben wir vorher, wir sind Profis, ne? Wir haben es vorher nicht geklärt, wie lange du kannst, aber du sagst einfach, wenn du weiter musst. Ja. Ich möchte mal fast forward dann in diese Saison kommen, das war ja so die erste richtige, wo man gesagt hat, du bist jetzt der Boss, du machst jetzt, was du denkst. Das hat man, glaube ich, auch früh im Fenster ganz gut erkennen können. Ja. Ihr habt mit den größten Umbau aller hingelegt im Sommer, würde ich sagen. Ich habe mal in einem Spiel so gesagt, ich glaube, dass bei euren Transfers Technik statt Physis so erstmal die Idee war. Ist das korrekt?
Ja, was ist dein Kernelement? Was willst du zum Kernelement verändern? Also wenn man zum Beispiel nochmal auf Leverkusen zurückblickt, haben wir damals gesagt, wir brauchen Geschwindigkeit. Wir brauchen einfach einen Geschwindigkeitsunterschied zu anderen Vereinen. Deswegen wurden Spieler geholt wie Frimpong, wie Adli. Und bei West Ham war es so, dass wir gesagt haben, wir brauchen einfach die spielerischen Elemente, weil wir sonst einfach keine Zeit gewinnen können auf dem Platz. Wir brauchen Zeit mit dem Ball. Wir brauchen eine Nummer 9. Dementsprechend brauchst du auch dann die spielerischen Elemente, um nach vorne auf die Halbräume zu kommen, um einfach die 9 zu füttern. So, das war eigentlich der Step 1. Und dann natürlich auch den Kader zu verjüngen. Ja, genau.
Und jetzt habe ich immer so gesagt, einfach so im Pod, ob das stimmt oder nicht, aber wenn man sich die Deals jetzt alle so ansieht, dann habe ich immer gesagt, da scheint aber schon Diplomatie drin zu sein. Also da gibt es ein paar, wo ich sagen würde, die klingen nach Steiten, und dann gibt es ein paar, wo ich denke, die hat der im Leben nicht gewollt.
Ja, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich kann da sagen,
aber gehört ja auch dazu. Ich meine, es ist ja ganz normal, einer gibt...
Ja, das sage ich ja auch da. Ne? Die Struktur, wenn die Struktur klar ist, dann sollte das nicht vorkommen. So, dann gibt es, also für mich ist immer so der Grund, warum ich Dinge verändere, ist eigentlich, dass du damit hinkommst, dass es halt keine Steitenspieler gibt und keine Lippetucki oder Moyes-Spieler, sondern dass es West Ham-Spieler sind. So. Und dafür brauchst du halt die Überzeugung oder die klare Spielidee. Ich will doch nicht einen Verein quasi auf mich ummünzen, ne? Sondern
zum Selbstzweck.
Ja, genau, weil es kann doch natürlich auch sein, genauso, deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass es falsch ist, einem Trainer diese Verantwortung zuzugeben, weil ein Trainer kann gehen. Wenn der gut ist, wird er vielleicht von Real Madrid weggekauft. Wenn ein Sportdirektor gut macht, wird er vielleicht auch gehen. Deswegen sage ich immer, du musst dir Strukturen schaffen. Also jetzt zum Beispiel im Scouting, ich bin jetzt weg und trotzdem die Scouting-Strukturen da und sie funktionieren. Und das ist, glaube ich immer das mein größtes Ziel, dass es halt keine zum Steiten Transfers gibt, sondern dass es West Ham oder Transfers dieses Vereins gibt, wo klar ist, dieser Verein, dieser Spieler wird geholt, klar, das muss West Ham sein. Das siehst du, finde ich, bei Brighton zum Beispiel, ne? Egal wer der Sportler ist oder Trainer ist, wenn der Spieler geholt wird, kannst du genau sagen, das ist ein Brighton-Spieler. Der wird das
ja, vorher ist, schon, ne? wenn einer aufzeigt irgendwo, dann sagen wir, der geht eh zu Brighton.
Ja, genau. Halt so. Genau, wenn bei uns im Scouting-Programm ein Spiel aufgeploppt ist, dann wussten wir schon vorher, scheiße, da werden wir mit Brighton uns messen müssen. Ne? So. und das ist das Ziel. So, deswegen machen wir das Ganze, ne? Diese Strukturen, dieses Umbauen, damit wir irgendwann einfach Strukturen haben, die dem Verein gerecht werden und den Verein nach vorne bringen.
Und dann kommen aber auch in dieser Saison nochmal ein paar Unwägbarkeiten mit dazu. Also ich glaube, wir alle haben gelernt, Lopetegui, das ist ja auch eigentlich bekannt, dass der Besitzer in dem Fall gesagt hat, er möchte jemanden mit Premier League-Erfahrung. Das ist immer eigentlich das, was irgendwie alle Media-Outlets hatten, dass es das war. Ne?
Ja, genau. Das war so eigentlich ein bisschen das aber, ja. Also klar, grundsätzlich war immer so der Punkt, wenn du das nicht hast, war es erstmal ein Minus. So, das ist, glaube ich, nochmal das Erste. Und zu sagen, okay, hat der Premier League schon mal trainiert oder gespielt? Nein. Dann ist erstmal ein Punkt, okay, was kann der dann besser vielleicht? So, ne? Ich meine, das war zum Beispiel bei meiner, vielleicht auch ein witziges Ding. Als West Ham gesagt habe, wir wollen das mit dir machen, Tim, musste ich quasi der FA sagen oder zeigen, warum ich besser bin als ein englischer Sportdirektor. Also ich musste quasi Empfehlungsschreibungen haben von ich musste eins von Rudi Völler zum Beispiel holen, dass sie mich, oder ich musste Nachweise darlegen, dass ich mich Qualifikationen habe. Also du musstest quasi der FA darlegen, warum eigentlich jetzt ein Deutscher geholt wird oder gar nicht Engländer. So, ne? Und das ein bisschen so übergemünzt irgendwie auch auf Trainer und Spieler. Also wenn du nicht Premier League proven bist, ist es erstmal ein Punkt, wo du dann vielleicht etwas anderes dann noch besser können musst, ja.
Ja, was wir ja vorher schon hatten eben mit, die sind so, ich sage jetzt mal einfach mal, das ist jetzt mein Wort, nicht deins, ignorant, dass die einfach ihre Insel lieben und dass die natürlich dann logischerweise eben auch bei dem Trainer sagen, den habe ich noch nie gehört. Ja. Aber Lopetegui musste ja auch mal jemand holen. Ja. Und ja. Aber auf Brighton zurückzukommen, auch da gibt es ja wieder sowas wie Fabian Hürzeler, wäre vielleicht dir auch eingefallen oder ist dir vielleicht auch eingefallen, aber es gibt halt jetzt auch nicht so viele andere Vereine und andere Typen in der Liga, denen ich zutrauen würde, dass ihnen Fabian Hürzeler einfällt, weil ich glaube, dass zum Beispiel eben ein David Moyes nicht mal wusste, wer das ist, ohne jetzt David Moyes nahezutreten zu wollen, aber das ist halt einfach auch dann so.
Absolut, genau. Du musst Überzeugungsarbeit leisten und darlegen, warum ne, vielleicht der Blick über den Tellerrand doch schon auch manchmal lohnenswert ist. So. Und das ist wirklich das, was ich auch so oft gewundert hat. So. Es gibt ja so viele Beispiele, wo es funktioniert hat. Ne? Also ich meine, Liverpool holt Kloppo aus Dortmund oder jetzt Liverpool holt Arne Slot. Hört es da bei Brighton. Es gibt so viele Beispiele, wo du sagst...
Selbst Mourinho.
Ja.
Mhm. Da musst du ja auch dich trauen.
Genau, also es gibt so viele Beispiele, wo du sagst, ja, das ne, es hat doch funktioniert, so lass, ne, aber es ist immer wieder Überzeugungsarbeit,
ja. Ja, es gibt ja auch, also du wirst ja wahrscheinlich in die Geschichte eingehen als derjenige mit den Fotos in Hotels, später dann noch mit Graham Potter und vorher mit Ruben Amorim, der dann noch in Lissabon zu Kreuze gekrochen ist, damit man ihm das nicht allzu böse nimmt. Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, also ich glaube, das ist uns allen klar, Lopetegui hat nicht wirklich funktioniert, aber bei den Wolves seiner Zeit, also es kann auch schwierig sein, so alles gut, aber bei den Wolves seiner Zeit haben wir alle gedacht, ja gut, die hat das schon sehr stabil hinbekommen. Also es ist jetzt keine Wurst oder so. Das ist ja so im Nachhinein. Beim
Real Madrid, spanischer Nationaltrainer, das ist ja auch nochmal etwas, also der hat ja seine Vita.
Genau, also der CV ist schon sehr gut von Julian, ja, genau.
Ja, also aber vielleicht, also wenn das muss man, glaube ich, nicht groß ausbreiten, dieses Thema Lopetegui. Und da gab es ja dann angeblich auch wieder diesen besagten Cabin-Ban oder Trainingsplatz-Ban, wie auch immer. Das, glaube ich, muss man nicht groß ausbreiten. Für mich wäre noch eher interessant, weil da gibt es ganz verschiedene Deutungsweisen, wer jetzt wirklich Graham Potter dann am Ende verpflichtet hat. Also ist es noch in deinen Kompetenzbereich gefallen? Hast du es nur abgewickelt? Dann sagt man ja auch, am Ende war Potter derjenige, der dann aber gesagt hat, also gar nicht gegen dich, sondern ich brauche aber jemanden, mit dem ich da langfristig arbeiten kann. Und offensichtlich seid ihr nicht so hinter ihm, wie mir das eigentlich zunächst dargelegt worden ist.
Ja, genau. Also Graham und ich haben eine ganz wunderbare Ebene gehabt, zusammen zu arbeiten. Und ich kannte Graham schon ziemlich lange, weil ich ihn schon vorher interviewt habe und ihn getroffen habe. Insofern, genau. Insofern, das ist sehr, sehr, insofern habe ich ihn immer mit ihm Kontakt gehabt und auch bin auch da in Kontakt geblieben mit ihm. Insofern war das für mich immer klar, dass es einer Kandidaten sein kann, der irgendwann vielleicht interessant werden könnte. Und deswegen war er auch auf der Liste drauf. Und ich habe damals, als er noch zugekommen ist und mich gefragt hat, was es für Alternativen gibt, dann auch dementsprechend drei Kandidaten dann auch präsentiert. Und davon war einer halt Graham.
Aber vorher interviewt für welchen Verein? Für Leverkusen noch? Oder schon für?
Kann ich leider nicht sagen, aber es war auf jeden Fall schon ein paar Jahre her, ja.
Ah ja, dann ist ja schon mal, gut zu wissen. Ja.
Oder Werder Bremen am Ende.
Okay, aber das bei Uli jetzt hat er die Frage gestellt, um da nochmal anzuschließen. Wolltet ihr zusammenarbeiten? War das der Plan? Oder war dann schon irgendwie klar, dass du dann, oder war dein Aus schon mehr oder minder im Kopf bei dir oder bei den Ordnern? Oder wie fühlst du das im Nachhinein?
Also ich hab natürlich schon gemerkt, dass sich gewisse Dinge verändert haben und auch gewisse Entscheidungswege sich verändert haben. So, deswegen war für mich schon vor Graham klar, dass es, glaube ich, auch vielleicht schwierig werden könnte. Es hat aber nichts mit Graham zu tun gehabt, sondern im Gegenteil, Graham und ich haben da, wie gesagt, sehr, sehr gut uns ausgetauscht und haben da auch echt eng zusammengearbeitet und auch zu Spielern viel gesprochen. Und das war kein Problem zwischen Graham und mir, sondern ich habe da relativ früh eigentlich auch gemerkt, okay, dass die Strukturen werden hier sich nicht verändern. Und im Gegenteil, werden vielleicht sich nochmal ein bisschen in eine andere Richtung verschieben. So, das war für mich klar, dass es dann auch dementsprechend vielleicht nicht der, ja, ein sehr langfristiges Projekt sein oder bleiben wird. Ja.
Und noch einmal, so, das sind so Kleinigkeiten, ne, in dieser Saison, was man fast vergisst, aber das ist ja jetzt wieder ein größeres Thema geworden. Es gibt sicherlich ein paar Spieler, von denen man weiß, Wan-Bissaka, sensibler Typ von Manchester United, der ja nicht funktioniert hat, würde ich sagen. Dann gibt es noch jemanden wie Lucas Paquetá, der ja dann mit dieser ganzen Gelbsache rundherum. Ja. Ja. Warst du überhaupt so nah dran? Kannst du uns so beschreiben, was das mit so einem Menschen dann, ist ja gar nicht mehr der Spieler, sondern mit dem Menschen macht, wie der da auf sowas reagiert hat?
Ja, klar, ich war jeden Tag im Trainingszentrum, insofern war ich natürlich auch eng an den Spielern dran. Ich habe dann auch Lukas in Brasilien besucht, weil er bei der Nationalmannschaft war. Also klar, das macht natürlich viel mit einem. So ein Spieler ist natürlich dann, also wenn du hörst, was für Strafen auf dem Raum standen.
Immer noch stehen.
Immer noch.
Das heißt ja sogar Lifetime-Ban. Also ja, genau, eventuell.
Klar, das ist deine Lebensgrundlage, wenn man dir weggenommen wird, ne? Oder dann eigentlich deine ganze Zukunft irgendwie auch sich da dementsprechend auf einmal schließen könnte. So. Deswegen, klar, das macht sehr viel mit Spieler und Lukas natürlich auch. Oder Brasilianer an sich sind ja sehr emotionale Menschen, die auch dann, glaube ich, dann extrem ihre Familie brauchen und auch ihre Heimat brauchen, um sich da einfach, glaube ich, auch zu irgendwie auch auffangen zu können. Lukas, wenn du die Leistungskurve von Lukas Paquetá anschaust, die Saison davor zu dieser Saison, das sagt, glaube ich, alles. Ne? Und das ist, hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass Lukas verlernt hatte, irgendwie Qualität auf den Platz zu bringen, sondern sowas ist einfach, das zeigt einfach alles. So. Ja.
Ist natürlich zusätzlich auch nochmal geschoben worden von vorn nach hinten, von links nach rechts. Ne? Das kommt auch nochmal mit dazu. Das haben wir hier im Podcast, da musst du jetzt auch nicht so sagen, aber haben wir im Podcast hier mehrfach besprochen, dass das sicherlich auch Teil der Wahrheit war, dass auch Fans zunehmend frustriert waren, dass der halt nicht da spielt, wo sie ihn gerne gehabt hätten. Das hat sicherlich. Und dann kommt halt noch die Geschichte dazu, kurz vor Weihnachten mit Antonio. Was ja auch, also es hat er jetzt, ist er Gott sei Dank ja wieder, sieht so aus, als kommt er zurück und ihm geht es erstmal gut, das war das Allerwichtigste. Aber er hat ja selber jetzt gesagt, das war echt knapp, die Nummer. Und das macht ja auch was mit der Truppe.
Absoluter Wahnsinn. Also genau, also was in diesem Jahr passiert ist, so an Dingen, die du eigentlich sonst nie mitnimmst, so, das war schon ungewöhnlich und absoluter Wahnsinn, ja. Und dann, ne, mit Niklas Verletzung auch noch dann, also wir hatten schon echt da Ausfälle, wo du sagst, okay, das ist schon sehr, sehr, sehr komisch und dementsprechend ist es natürlich auch super schwierig für eine Mannschaft, sowas aufzufangen. Und auch da brauchst du halt starke Strukturen. Wenn du jetzt zum Beispiel auch die Positionsverschiebung von Lukas ansprichst, ne, auch das könntest du auffangen können, wenn du klare Strukturen hattest. Ne? Wie willst du eigentlich spielen, was für ein Spielstil brauchst du und so weiter. Naja, insofern absolut. Da waren schon einige Dinge in der Saison, wo du sagst, okay,
ein paar zum Beispiel auch so Streitigkeiten, wie was man ja gehört hat, Todibo streitet mit Lopetegui während dem Spiel, Kudus streitet mit Lopetegui während dem Spiel. Das sind ja auch Geschichten, selbst wenn es vorkommt, dann kommt es halt nicht vor, dass ganz England drüber spricht, weil es halt einfach oftmals nicht rauskommt. Das kommt dann auch noch dazu. Also du hast ja fast jede Woche irgendwie eine Geschichte gehabt, wo du gesagt hast, das ist ja fast schon, die Namen waren nicht so groß, aber es war schon fast Manchester United-like, dass halt irgendwie eine Geschichte rausgekommen ist.
Und das war nicht immer so, ne? Das ging irgendwann jetzt los. Also so meiner Meinung nach so Oktober, November, da ging es los, dass man das dann plötzlich wusste. Vielleicht auch, weil man genauer drauf geguckt hat, aber ich hatte schon das Gefühl, da wurde gesteuert.
Ja, also ich fand es auch sehr komisch. Also wenn du auch die Transfers mal von Spielern, das war eigentlich immer sehr, sehr safe, dass nichts rauskommt so. Und dann hat sich zum Schluss ein bisschen verschoben, dass gewisse Dinge einfach schon gespielt wurden. Ja. Habe ich auch gefragt, wie das dann auf einmal dann da gewisse Dinge schon schneller ans Licht kam als vorher.
Also ich glaube, wir sind ziemlich weit fortgeschritten, aber ich glaube, es gibt noch so zwei, drei kleine, nur zum Abschluss noch so. Ja. Was mich interessieren würde, ist, was ich immer sage, ist, West Ham hat es geschafft, von so einem Mittel, also so einem Dreiviertel-Club, sage ich jetzt mal, wirklich oben reinzudrücken in die Top 6. Plötzlich war so ein kleiner Abfall da und du bist es nicht mehr. Wie schwierig ist es, da oben reinzustechen? Und B, wie schwierig ist es, da oben zu bleiben? Weil man hat es ja auch bei Leicester gesehen, sobald die das nicht mehr schaffen, ist da komplette Disruption teilweise bei diesen Vereinen, die dann ranrobben.
Ja, absolut. Also da oben reinzukommen ist brutal. Wenn du guckst, was Vereine da oben sind, was für eine Kraft die auch da oben sind, auch finanziell, das ist einfach unfassbar schwer, da reinzukommen. Also in der Premier League sich für Europa zu qualifizieren, ja, das ist der absolute Wahnsinn. Also insofern war es auch ein langfristiges Ziel, weil ich wusste, dass es einfach unglaublich schwer wird. Und da musst du natürlich überlegen, was für eine Basic hast du auch. Also wenn du jetzt Southampton dann guckst zum Beispiel, ne, die ja auch immer so ein bisschen hoch runter gehen, also du musst einfach schauen, was für Fundament hast du. Und bei West Ham ist es so, das ist ein Verein, der hat jedes Spiel ausverkauftes Haus. Ne? Jedes Spiel ist das Stadion voll. Ne? Und du hast ein modernes Stadion, du hast einfach ein Fundament, was geil ist. Deswegen hat mich dieser Verein auch so faszinierend. Es war für mich immer so ein bisschen so wie, keine Ahnung, wie Hertha oder wie HSV, wo du sagst, ey, dieser Verein hat ein Potenzial, was einfach gar nicht zu greifen ist.
Academy, ne, ewig bekannt, dann eine Zeit lang durchgehangen, aber die jetzige U19, 23, glaube ich, einen Titel geholt. Also.
Genau, richtig, genau. Also du hast ein Fundament, was du einfach, wo du einfach drauf aufbauen kannst. Und das, glaube ich, haben andere Vereine nicht so in der Form. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, bei West Ham so, dass das glaube ich, nicht die Gefahr ist, dass es irgendwie ein bisschen auseinanderfällt. So, ich glaube, dass West Ham eher, und das hoffe ich einfach, dass der Verein so seinen Weg findet, wo er nicht hin will und mit welchen Mitteln er auch dorthin hin will.
Und vor allem, weil der Besitzer ja auch, um da jetzt mal eine Lanze für hinzubrechen, der hat ja schon Bock. Also der hat ja, das Invest ist da, und zwar sowohl seine Bemühungen als auch das Finanzielle. Ich persönlich, das sagen wir auch immer wieder, er hat ein gewisses Alter. Und er hat seine gewissen Vorstellungen, und das ist ja auch in Ordnung, aber es ist jetzt nicht so, man hört ja öfter mal von Besitzern, die dann einfach sagen, es ist ein reines, ich will für mein Invest Geld zurückhaben, oder es ist ein, ich hab's auf meinem Portfolio, aber mich interessiert's nicht. Das ist ja bei David Sullivan nicht der Fall, das muss man ihm ja zugutehalten. Er investiert und er gibt Gas und er will, dass es dem Verein gut geht. Bei allem anderen kann man ja dann sagen, ich würde es anders machen oder ich würde es genauso machen, ist ja dann vollkommen egal, aber ich glaube, die Lanze müssen wir für ihn schon brechen. Ja. Der hat diesen Verein schon lieb. Das muss man schon sagen.
Ja. Es wird niemals ein böses Wort über David Sullivan in meinen Lippen kommen, weil das wirklich ist ein ganz, ganz toller Mensch und der unglaublich viel in diesen Verein investiert hat und auch eben nicht diesen Verein als Investment sieht und sagt, ich quetsche ihn jetzt aus und dann verkaufe ich ihn mit einem guten Exit. So ist ja, ich meine, viele Amerikaner haben jetzt ja dann in Premier League auch Vereine gekauft, ne, wo du schon merkst, okay, das ist eine Exit-Strategie vom ersten Tag an irgendwie erkennbar. Das ist bei David nicht so. David lebt diesen Verein und liebt diesen Verein. Und
der wird mit diesem Verein auch die Augen zumachen.
Ja, also ne, der wird diesen Verein bis zum Schluss, glaube ich, supporten. So, ne?
Absolut.
Und dann gibt es eigentlich das Einzige, was man machen kann, ist wirklich sich damit auseinandersetzen, okay, ich würde es vielleicht anders machen. Heißt aber nicht, dass meins das richtig ist oder falsch. Aber
er wird es anders machen, du wahrscheinlich. Oder ich würde, ja, genau. Das ist halt einfach so. Ja.
Genau, das ist nicht halt schlimm. Eine andere Sichtweise auf darauf, wie du sportlich so einen Verein führen willst. So. Und das ist völlig okay. Und ich glaube, er hat jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen, wie ich es machen würde. Es war dann zum Schluss nicht mehr sein Weg. Und dementsprechend bei mir auch nicht mehr. Deswegen war das doch völlig okay, dass es dann letztendlich dann auch sauber auseinandergehen.
Aber ich glaube, grundsätzlich, meine dumme Frage, weil ich glaube, wer bereut was, aber du weißt, wo es hingeht ungefähr. Es war ein cooles Erlebnis für dich. Und inwiefern blickst du darauf? Bleibt die Insel der Traum weiter irgendwo dann mal?
Also die Erfahrung, die ich da sammeln durfte, die würde ich niemals missen wollen. Unglaublich in allen Bereichen. Also einfach mal einen englisch geführten Verein einfach auch zu führen, in einer Position zu arbeiten, Verantwortung zu tragen. Also das war für mich in der Premier League, diese Erfahrung sammeln zu dürfen, unbeschreiblich und unglaublich wichtig für mich auch selber, persönlich, aber auch beruflich. Ob das dann irgendwie letztendlich, also was das Learning vielleicht für mich aus der Zeit ist eigentlich eher so, dass du man schon sehr genau darauf achten muss, was für Personen handeln in diesem Verein. Ne? Nochmal, die Premier League bleibt für mich die beste Liga der Welt. Und wenn die Strukturen stimmen und die handelnden Personen stimmen, würde ich es wieder machen. Aber ich würde es nicht ohne das machen. So, ich würde nicht in einen Verein gehen, wo ich weiß, dass die Strukturen nicht die sind, die in der ich gerne arbeiten möchte und die Menschen noch nicht die sind, mit denen ich gerne arbeiten möchte.
Das heißt jetzt natürlich nur Platzhalter, aber wenn sowas wie Brighton anruft, das ist wirklich jetzt ein Platzhalter, wo du wirklich weißt, es funktioniert alles, die haben, dann wärst du bereit. Theoretisch.
Ja. Andersherum ist, es gab einen Anruf jetzt vor kurzem von einem Verein, wo ich schon nicht da sind. Und da habe ich dann noch Nein gesagt, weil es einfach ich das für mich klar ist, dass ich das, dass es dem Verein nichts bringt und mir nichts bringt.
Ja. Und da war David Moyes schon auf der Bank.
Lass Manchester United in Ruhe. Nein, war nur Spaß, um Gottes Willen.
Oder da war David Moyes schon auf der Bank.
Da würde er nicht angerufen werden.
Kein Kommentar.
Da würde er nicht angerufen werden. Gottes Willen. Nee, aber Gottes Willen. Aber zum Beispiel Bundesliga, wäre das auch was? Oder ist es jetzt eher schon der Fokus?
Nein. Also wie gesagt, das für mich ist wirklich, das alles Entscheidende ist das Projekt, ist der Verein, die Person. Und Bundesliga, klar, das ist meine Heimat, ne? Also auf jeden Fall.
Aber was ganz anderes, zum Beispiel, Real Betis ruft an oder sowas, bist du irgendwie gebunden auf zwei, drei Ligen oder sagst du, ich würde mir wirklich alles anhören, wenn das Projekt stimmt?
Ja, hundertprozentig, ja. Also ich habe auch ein Angebot jetzt aus Übersee, also ganz weit weg irgendwie, wo ich sage, das ist jetzt gerade nicht aktuell für mich interessant. Ich habe meine Kinder noch hier und ich würde jetzt ungern hier aus Europa rausreisen. Ich finde, Europa ist immer noch so eine Sache, wo du es auch flugtechnisch hinbekommen kannst, auch die Kinder noch sehen zu können oder vielleicht, dass sie auch mitkommen. Aber jetzt Übersee, das ist, glaube ich, schwierig aktuell.
Kein Saudi-Arabien.
Ja, man muss ehrlicherweise sagen, es tut natürlich schon weh, wenn du da Nein sagst, wenn es nicht ums Geld gehen würde.
Kann ich mir vorstellen.
Aber das war noch nie meine Motivation, insofern war das dann für mich auch kein Problem, das da Nein zu sagen.
Also ich würde sofort drüber gehen, aber ruf mich an.
Leg mal ein gutes Wort für ihn ein.
Ich kann vermitteln, auf jeden Fall, ja.
Ja, sehr gut. Ich hätte noch 1800.000 Fragen, aber wir machen normalerweise immer eine Stunde, jetzt sind wir schon bei 1,15, wir wollen dich nicht zu lange strapazieren. Wenn du dann irgendwann mal bei Brighton übernimmst, dann würden wir dich gerne wieder mal einladen insofern.
Mach weiter auf jeden Fall, ja. Sehr gerne, habe mich gefreut.
Uns auch. Vielen Dank für deine Zeit und weiterhin alles Gute.
Alles klar. Ich danke euch, Jungs. Bis bald.